SRF 1.
SRF 1, es ist 17:30.
Regionaljournal Zentralschweiz. Die Thurner Regierung will nichts wissen von einer Schutzgalerie im Urserental. Sie stellt sich damit gegen Landrat. Der Kanton Luzern will Gas geben im Umfahrungsprojekt Bypass. Die Stadt Luzern steht aber auf der Euphoriebremse und stellt Forderungen. Vor 50 Jahren hat man im Zuger Stadtparlament das erste Mal getagt. Der Zuger Stadtarchivar schaut bei uns auf die Anfänge zurück. Der Handballclub Kriens-Luzern will in der Finalrunde die verknurzte Saison retten. Für das muss er aber noch ein paar Hürden nehmen. Und das Wetter fürs Wochenende: Schnee, Regen und Wind bei rund 4 Grad. Am Mikrofon der Christian Öchslin. Die Thurner Regierung will keine Lawinenschutzgalerie auf der Strasse zwischen Realp und Hospital. So eine Galerie käme viel zu teuer. Das schreibt sie in einer Vorlage, die der Landrat soll behandeln. Details von Dario Pelosi.
Jeden Winter ist die Strasse zwischen Hospital und Realp im Schnitt 2 bis 4 Tage gesperrt, weil irgendwo eine Lawine auf die Strasse aber kommt. Darum nehmen die Thurner Landräte immer wieder einen Anlauf, die Verbindung wintersicher zu machen. So hat das Parlament der Regierung den Auftrag gegeben, sie soll für den gefährlichsten Teil der Strasse unter einem Böschelauihang eine Galerie bauen. Und die Regierung hat gerechnet. Das ist zwar machbar, kostet aber 30 Millionen Franken. Und für die 30 Millionen wäre die Strasse dann einen Tag weniger zu als sonst. Das können sich Uri erstens nicht leisten und zweitens stehen die Kosten und den Nutzen in keinem Verhältnis, schreibt die Regierung. Sie macht dem Landrat darum beliebt, das Projekt zu stoppen, oder besser gesagt, gar nicht in Angriff zu nehmen. Viel gescheiter wäre es, schreibt die Regierung weiter, wenn man dafür den Matterhorn-Gotthard-Bahn etwas würde zahlen. Die planen nämlich aktuell, wie man die Bahnlinie in diesem Gebiet besser vor Lawinen schützen kann. Die Thurner Regierung findet, es sei wichtig, dass Realp grundsätzlich immer erreichbar sei, ob auf der Schiene oder der Strasse, das käme eigentlich nicht so drauf an.
Wir kommen zu den Nachrichten aus der Region, zusammengestellt hat sie Miriam Breu.
Die Stadt Zug spart auf dem Buckel der Schüler. Der Stadtrat muss 3,5 Millionen Franken aus dem Budget rausschwitzen. So hat es der grosse Gemeinderat verlangt. Am meisten bräuchte es das Bildungsdepartement. Planen Sie dort grössere Klassen oder dass der Buspass für die Schüler nicht mehr subventioniert wird? Aktuell zahlt nicht die Stadt die Hälfte daran her. Weil die Stadt Zug bei den Steuern weniger einnimmt als auch schon, braucht es aber noch weitere Sparmassnahmen. Und über die soll das Parlament dann im Frühling diskutieren. Grosser Klapp heute beim Verband der Schweizer Milchproduzenten SMP. Der Direktor und der Präsident geben ihre Mandate ab. Und zwar mit einem Ginkgasbein von den regionalen Verbänden. Die haben im Dachverband zwar Ja gesagt zur Steuerung der Milchproduktion, in den Regionen haben sie die aber anders gehandelt. Einer der ganz grossen Regionalverbände sind die Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP. Der ZMP-Präsident Thomas Oehler sitzt selber auch im nationalen Vorstand und weist Kritik zurück.
Ich glaube, wir haben unsere Haltung auch gegenüber dem SMP immer recht klar kommuniziert und haben uns auch entsprechend nachher verhalten. Ich glaube, man muss einfach eins sehen, man hat von der Politik gewollt, die Branche geschaffen, die Milchbranche, wo Verarbeiter, Detailhandel, Produzenten, Vertreter drin sind, die eigentlich über das ganze Marktgeschehen jetzt ein bisschen bestimmen. Und das natürlich sind Funktionen gewesen, die vorher im Schweizerischen Verband viel, viel mehr Einfluss gehabt hat.
Und das sei eher der Grund dafür, dass es zu Differenzen mit der SMP-Spitze kam. Jetzt müssen wir der SMP von Grund auf neu organisieren. So überkommt die Milchproduzenten wieder einen schlagkräftigen Verband. Nach dem tödlichen Unfall am Sessellift Hesispol im Hochibrig hat die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle SUST 2 Sofortmassnahmen verlangt. Zum einen schaltet sich der automatische Notstopp beim Sessellift jetzt früher ein und zum anderen hat es beim Personal eine Änderung bei der Überwachung der Anlage gegeben. Das hat sonst der Nachrichtenagentur SDA gesagt. Weitere Informationen gibt es wegen dem laufenden Verfahren aber keine. Die Augenklinik am Luzerner Kantonsspital wird ausgebaut. Heute war der Spatenstich. Bis in 2,5 Jahren soll das neue Haus fertig sein und das Gebäude, das schon steht, soll saniert sein. Während der Bauzeit läuft der Betrieb aber weiter, heisst es in einer Mitteilung vom Spital. Das Projekt kostet rund 50 Millionen Franken.
Mit dem Projekt Bypass soll die Stadt Luzern vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Das Umfahrungsprojekt ist ein altes Vorhaben und bis es realisiert ist, da dürfte es noch lang gehen. Gestern hat das Bundesamt für Strassen Astra zusammen mit dem Kanton Luzern einen Zwischenbericht präsentiert. Wir haben heute Morgen darüber berichtet. Wie man bei Stadt und Kanton die Chancen für das Projekt beurteilt, im Beitrag von der Thuli Stalder.
Für den Bypass ist der Bund verantwortlich. Neben der jetzigen Stadtautobahn soll es neu zwei zweispurige Tunnelröhren geben, unter der Stadt und der Rüstdorf. Doch so weit ist man noch lange nicht. Das detaillierte Projekt ist etwa in 3 Jahren parat und der Bundesrat hat es nicht zuoberst auf der Liste. Zum Bypass gehört auch noch eine neue Zubringerstrasse. Die sogenannte Spangenort muss der Kanton Luzern finanziell stemmen. Der Kanton will Fürsche machen und das Vorprojekt ausschaffen. Denn, so hofft der Luzerner Baudirektor Robert Küng, überkäme der Bypass vom Bund vielleicht auch eine höhere Priorität.
Wir sind im dritten Topf, das heisst, generell ein Projekt ausgelöst, wir können es schaffen, es ist noch nicht finanziert. Und dass wir jetzt parat sind, da zeigt oder erhöht unsere Chancen, in die zweite Schublade zur Realisierung aufzurutschen.
Geld für das Projekt gibt es noch nicht und es kostet eine ganze Stange Geld. Gerechnet wird mit 150 Millionen Franken für die Spangenort und 1,7 Milliarden Franken für einen Bypass. Und wenn Robert Küng von der Realisierung redet, dann denkt er in einem weiten Horizont. Es ist nämlich noch völlig offen, wenn und ob überhaupt der Bypass realisiert wird. Man redet davon, dass das frühestens in 20 Jahren der Fall wäre. Trotzdem glaubt der Luzerner Baudirektor fest daran, dass die Verkehrsentlastung für die Stadt Luzern kein Papiertiger bleibt.
Der Bypass braucht es, bis der Bundesrat ein generelles Projekt auslöst. Hat er seine Überlegungen gemacht, seine Abwägungen gemacht. Und es gibt in der Schweiz meines Wissens kein Projekt, das in der Nationalstrasse nicht realisiert worden ist, wo einmal generell Planung eingeläutet worden ist.
Bei der Stadt Luzern tönt es ein bisschen skeptischer. Man sei sich bewusst, dass der Bypass eines von vielen Projekten ist, die der Bund finanzieren muss. Adrian Borgola, der Umwelt- und Verkehrsdirektor der Stadt Luzern, betont aber, man unterstütze die Umfahrung, stellt aber auch Forderungen.
Nämlich die, dass die Projekte, wenn sie realisiert werden sollten, müssen garantieren, dass der Autoverkehr in der Stadt nicht ansteigen tut. Dass die flankierenden Massnahmen wirklich verbindlich festgesetzt sind und finanziert sind und umgesetzt. Dass in den Quartieren, die betroffen sind, natürlich wirklich ein Mehrwert abgeholt werden kann. Dass die Strassenführung städtebaulich und für die Bevölkerung akzeptabel ist.
Und eigentlich wollt ihr gerne ein anderes Projekt noch fast lieber vorantreiben.
Für die Stadt und für unsere Verkehrsentwicklung ist für nähere Frist natürlich eigentlich die Entwicklung vom ÖV und vom Langsamverkehr, also Fuss- und Veloverkehr, im Moment ein bisschen vordringlicher. Wir haben nicht mehr Platz, wir haben ein Verkehrsproblem. Wir müssen dort arbeiten und auf dem Weg wäre natürlich der Tiefbahnhof, wo, wenn alles gut ging, dort schneller könnte realisiert werden als Bypass und Nordspangen. Aber auch dort muss natürlich alles gut laufen, es muss finanziert sein und es muss durch die ganzen Planungen durchlaufen.
Es gibt also mit dem Bypass und dem Tiefbahnhof 2 Projekte, die das Verkehrsproblem der Stadt Luzern lösen sollen. 2-Milliarden-Projekte allerdings, die beim Bund nicht die höchste Priorität geniessen und es darum noch in den Sternen steht, ob jede Baumaschine dafür auffahren
wird. Heute, genau in diesen Minuten, feiert die Stadt Zug den 50. Geburtstag vom grossen Gemeinderat vom Stadtparlament. Das Parlament hat damals die Gemeindeversammlung abgelöst, weil dort manchmal zu emotional und zu unberechenbar politisiert worden sei. Dazu ist gekommen, dass auch Zürich und Luzern schon ein Stadtparlament hatten. Das hat der Zuger Stadtarchivar Christian Raschle, der Radka Laubacher, erzählt.
Ja, es hat schon einen Aspekt gehabt, dass man sagt, oh, wir gehören jetzt auch dazu. Das ist natürlich genau unsere Situation. Wir sind Sandwich, ob wir das gerne haben oder nicht. Wir können machen, was wir wollen. Zürich und Luzern sind entweder unsere Partner oder unsere Rivalen, unsere Nachbarn, unsere Lichtpunkte oder unsere Schatten. Und im politischen Bereich hat das auch eine Rolle gespielt. Ich finde es eben interessant, dass dann auch ein Wandel stattgefunden hat bei der Zuwanderung. Bis dahin hat man vor allem Zuwanderung aus der Innerschweiz, Luzern und die umliegenden Kantone. Und dort ist plötzlich Zürich auch interessant geworden, oder anders gesagt Zug für Zürcher interessant geworden. Und das hat ein anderes Segment gegeben.
Jetzt gerade 1963, so in den 60er Jahren, hat in Zug das Holdinggesetz von Greifen, eben, Sie haben es gesagt, Christian Raschli, Zuwanderung hat zugenommen. Das ist auch mitunter der Grund, dass man sagt, jetzt muss man ein professionelles Parlament haben. Wohnungsbau war, glaube ich, dort schon ein Thema gewesen.
Das ist richtig. Also, wer ehrlich war, hat auch müssen zugeben, bei gewissen Vorlagen, es wird immer komplexer und es wird immer teurer. Ich meine, wenn man ein bisschen anschaut, mal sind es Projekte in den 30er, 40er Jahren, wo fünfstellige Zahlen waren, schon sechsstellige, und man sagt, ja, das sind teuer. Wenn man von heute reden, sieht das wieder ganz anders aus. Und dort ist sicher die Gefahr vorhanden, wenn dann das Volk emotional entscheidet, ja, wir wollen jetzt so eine Überbauung, Hochhäuser, die wir jetzt wieder haben, es sieht doch schön aus, und die anderen sagen, nein, auf keinen Fall, gibt es nicht. Dann wird auch ein Entscheid gefällt, aber ob der richtungsweisend ist, das zeigt sich dann halt erst Jahrzehnte später. Aber man sieht an der Stimmung, die damals war, also man war stolz, der Zug hat jetzt den GGR. Und man hat bewusst gesagt, den grossen Gemeinderat, um abzuheben gegenüber den anderen 10 Zugergemeinden, die einen Gemeinderat haben. Also auch das war so eine ganz kleine Finte, eine Nuance. Wenn man es gemerkt hat, hat man gewusst, was durchgeht.
Da gibt es auch in einem Parlament immer so Vorstöße, die man eher unter der Rubrik schräg abtun kann. Können Sie sich erinnern, Christian Raschli, an schräge Vorstöße oder an solche, wo man sagen muss, Jesus Gott, das war auch Ihr Zeitvertrieb gewesen?
Es gibt natürlich schon ein paar Kuriositäten. Also eine, die mir jetzt gerade so in Erinnerung geblieben haben wir einen Parlamentarier gehabt, der sehr pointiert politisiert hat und vor allem hat die Verwaltung testen wollte. Das war auch ein neues Verhältnis. Die Verwaltung hat plötzlich an sich ein neues Projektbild bekommen. Vorher hat es den GGR nicht gegeben. Die Gemeinsversammlung hat der Verwaltung nicht so wehtun, aber jetzt hat man das können. Und der hat eine kleine Anfrage, völlig korrekt formell, gerichtet mit mehreren Dutzend Fragen. Es könnte sogar sein, dass 120 kleine Fragen in der kleinen Anfrage gewesen sind.
Also in dieser Anfrage ist es schlussendlich darum gegangen, über alle Departemente, Verwaltung ein bisschen zu beschäftigen und zu schauen, ob sie adäquate Antwort gibt.
Das war eindeutig so. In den 80er Jahren haben wir noch mal eins so ein Aufschwappen von der Spät-68er-Welle in Form der 80er-Revolutionär. Und dann hat man wollen schauen, weil die Verwaltung, die Beamten hat es damals noch gegeben, die generell ja den Ruf haben, dass sie sich nicht übertun, wenn sie etwas tun, dann hat er das wollen testen.
Jetzt, wenn Sie zurückschauen, 50 Jahre GGR, was hat sich verändert? Also politische Parteien gibt es mittlerweile mehr als vor 50 Jahren. Das Tempo der Gesellschaft hat sich verändert. Das spiegelt sich ja wahrscheinlich in einem Parlament.
Das ist ganz klar so. Eben ein Faktor, den man festgestellt hat, der GGR, ist für die damaligen angestammten politischen Parteien ein gutes Mittel geworden für politisch interessierte Neukommer, also können jüngere und ältere Leute sein, einfach mal ein bisschen das politische Geschehen einzuführen. Beim GGR hat man sich eigentlich die Finger nicht gross verbrennen, aber man hat können politische Erfahrung schöpfen und lehren. Ich muss auch sehen, damals ist natürlich im GGR ein Fraktionschef, Frauen hat es am Anfang noch nicht dabei gehabt, eine dominierende Figur gewesen. Und die haben sehr viel zu sagen gehabt und haben gesagt, du machst das gut, nächstes Mal dann für einen Kantonsrat kandidieren.
Auch jetzt gerade in der vor einem Monat entschieden, hat das Stadtparlament die Einsetzung von einer PUK, von einer Parlamentarischen Untersuchungskommission, im Fall des ehemaligen FDP-Stadtrat Ivo Romer. Hat es eigentlich vorher schon mal eine PUK gegeben?
Ja, wir haben tatsächlich schon mal eine PUK gehabt. Also die Idee ist natürlich nicht zu Zug entstanden, aber Zuger sind in dieser Beziehung offen. Und es hat einen Buch gegeben, damals unter dem Namen Waldheim. Dort ist es darum gegangen, die Zukunft vom ehemaligen Altersheim Waldheim mit Bauzonen, was man dort alles könnte machen. Und das ist finanziell ein bisschen zum Lot ausgelaufen, was ja auch immer wieder vorkommt. Und dort hat es also einen Buch gegeben, der dann wirklich eine umfassende Arbeit abgeliefert hat. Aber es ist bezeichnend, dass man von der heute schon wieder nichts mehr weiss. Dabei war das damals etwas, das ziemlich viel Staub aufgewirbelt hat. Immerhin, wir haben also schon Puck-Erfahrung. Ich glaube allerdings, die Mitglieder, die die jetzige Puck begleitet, sind bei der ersten Puck überhaupt noch nicht dabei gewesen.
Sagt Christian Raschli. Der Rat Kalaubacher hat mit ihm geredet über 50 Jahre grossen Gemeinderatzug. Kaum hat er sein altes Büro geräumt, muss der Rudi Farni schon seinen neuen Arbeitsplatz wieder einrichten. Der 51-jährige Luzerner wechselt vom Kanton Schweiz, wo er der Leiter war vom Asyl- und Flüchtlingswesen, auf Luzern, wo er den Chefposten übernimmt, vom Schweizerischen Arbeiterhilfswerk Zentralschweiz, SAH. Die Marianne Balli hat mit dem Rudi Farni geredet.
Rudi Farni, Sie machen sozusagen einen fliegenden Wechsel. Noch bis gestern sind Sie im Kanton Schweiz zuständig für das Asyl- und Flüchtlingswesen. Ab am Montag bereits Ihren neuen Job beim SAH Zentralschweiz. Das tönt nach wenig Zeit zum Verschnaufen. Warum ist das? Hat Sie den Kanton Schweiz nicht gehen lassen?
Ganz im Gegenteil, der Kanton Schweiz ist mir sehr entgegengekommen. Ich hatte sonst eine 6-monatige Kündigungsfrist und ich durfte jetzt nach 4 Monaten gehen. Da bin ich sehr dankbar dafür. Der Wechsel ist natürlich eine relativ grosse Belastung, ich gebe es zu. Hankerum ist ja auch positiv, das Erlebnis dürfen eine alte Aufgabe übergeben an einen Nachfolger und gleichzeitig eine neue grosse Aufgabe hier in Luzern zu übernehmen.
Bei dir, wenn wir jetzt gerade reden, was reizt Sie denn an dieser Aufgabe als Leiter vom SAH Zentralschweiz?
Wir leben in einer unglaublich schnelllebigen Zeit. Die Gesellschaft verändert sich enorm und genauso auch die Arbeitswelt. Zusammen mit der SAH dürfen Lösungen anzubieten, betroffenen Menschen von Arbeitslosigkeit, der Gesellschaft, aber auch der Wirtschaft beispielsweise, die angewiesen ist auf fähige Arbeitnehmer. Das ist eine Herausforderung, die ich wahnsinnig gerne und mit Freude wieder annehmen bei der SAH.
Und können Sie dann auch profitieren von dem Job, den Sie vorher hatten im Asyl- und Flüchtlingswesen im Kanton Schweiz?
Ich nehme einen grossen Wissensrucksack mit aus früheren Tätigkeiten, was Themen wie Arbeitslosigkeit, Sozialpolitik, Integrationsfragen, aber auch Bildung im niederschwelligen Bereich angeht. Beim Amt für Migration habe ich mir ein grosses Wissen in Migration und Asylwesen von A bis Z, also von Aufenthaltsbewilligung bis hin zu Zwangsmassnahmen im Vollzugsbereich, können aneignen. Als Sozialtätiger finde ich es ausserordentlich wichtig, dass ich die beiden Seiten kenne, also in meinem Fall das Freundepolizeiliche, weil das eröffnet mir neue Perspektiven und einen anderen Blickwinkel auf die gesellschaftlichen Fragen.
Eben, das Thema ist ja sehr aktuell, also das Thema Asyl, Asylsuchende, das Thema Integration. Manchmal hat man das Gefühl, es ist ein bisschen ein Eiertanz oder mal sicher etwas, wo man sich nicht unbedingt Lorbeeren holen kann. Wie gehen Sie denn mit dem um?
Das ist bestimmt nicht immer einfach, ob schon es eine Herausforderung ist, die ich genau suchen tue. Ich bin an und für sich froh, dass Themen wie Integration, wie das Asylwesen und vieles mehr hochaktuell und auch kontrovers diskutiert werden. Ich glaube, das sind wir ja auch der Gesellschaft schuldig, weil wir sind, wenn ich jetzt zum Beispiel die Themen von der SAH nehme, Arbeit. Wir sind eine Arbeitsgesellschaft, wo Arbeit und wirtschaftliche Eigenständigkeit eine ganz hohe Bedeutung hat.
Das SAH steht einmal auf der Homepage, sei politisch und konfessionell neutral. Und trotzdem ist es ja aus den Gewerkschaftszeiten, aus dem Arbeitertum entstanden und es ist eindeutig links. Entspricht Ihnen das oder können Sie mit dem leben? Vielleicht gerade auch, weil Sie jetzt ja vorher im Kanton Schweiz zum Kanton gehört haben und jetzt eher eben in einem links geprägten Hilfswerk Leiter werden.
Das entspricht mir sogar sehr. Ich komme aus einer Familie, die immer sehr offen denkend war. Das heisst, wir haben uns thematisch nicht nur auf linker Seite oder umgekehrt rechter Seite bewegt, sondern wir haben versucht zu reflektieren und auch nicht zuletzt uns sozial zu engagieren. Ich selber habe seit jeher grosse Freude an gesellschaftlichen Fragen und habe natürlich in den letzten 15 Jahren mich insbesondere auch mit Integrations- und Sozialhilfethemen auseinandergesetzt. Es liegt mir also sehr, die gewerkschaftliche Ausrichtung wie auch die linke Ausrichtung, wo das Schweizerische Arbeiterhilfswerk sich dazu bekennt.
Der Rudi Farni war das über seinen neuen Job als Geschäftsleiter vom SAH, dem Schweizerischen Arbeiterhilfswerk Zentralschweiz. Für die Handballer vom HC Kriens Luzern gilt es ab morgen wieder ernst. Die Meisterschaft geht weiter mit der Finalrunde der besten sechs der Nationalliga an. Der HC Kriens Luzern musste recht zittern, dass er sie die Finalrunde schafft. Jetzt will man angreifen und sich für ein Playoff-Halbfinal qualifizieren. Es sind allerdings noch einige Hürden zu nehmen, Stefan Einholzer.
Im Moment liegt die Mannschaft auf dem 5. Platz. Sie hat aber noch alle Chancen, auf den 4. führen zu kommen. Gelingt das, qualifiziert sie sich für den Playoff-Halbfinal. Nach dem Knurz in der Qualifikation können wir jetzt locker aufspielen, sagt der Geschäftsführer vom HC Kriens Luzern, Nick Christen. Aber
wir haben eine dünne Decke, Spielerdecke, aber nichtsdestotrotz, wir sind noch zusammenstehen in 10 Spielen und da werden wir alles geben, dass wir den 4. Platz erreichen können und ins Playoff einziehen können.
Viele Verletzte, das ist das eine. Aber auch sonst ist die Situation vom HC Kriens Luzern speziell. Der neue Trainer, der das Team im Sommer übernimmt, ist schon bekannt. Der aktuelle Trainer, der Torben Winter, betreut die Mannschaft noch für 10 Spiele. Die Krienser sind also in einer Übergangsphase. Da stellt sich die Frage, ob die Spieler überhaupt noch motiviert sind, ob sie noch auf den Trainer hören, der schon gleich weg ist. Der Nick Christen sagt dazu.
Die Gefahr besteht, aber wir haben auch Spieler drin, die gestanden sind, die das Geschäft können. Es geht nicht darum, dem Trainer kein Glauben mitzuschenken, sondern es geht darum, noch Leistung zu erbringen. Zudem gibt es auch noch ein bisschen Geld zu verdienen, wenn man ein paar Punkte holt. Und da sind die Spieler sicher auch motiviert. Und von dort her, glaube ich, tut sich da jeder noch bemühen, dass wir eine gute Finalrunde spielen.
Das Team hat jetzt die Aufgabe, sich voll auf die Gegner in der Finalrunde zu konzentrieren. Denn Nick Christen selber schaut schon ein bisschen weiter für in die Zukunft und ist dran, die Mannschaft für die nächste Saison zusammenstellen. Und da sind wir schon weit.
Wir werden das in den nächsten 3-4 Wochen abschließen können. Und da sind wir zuversichtlich, dass wir da eine gute, junge, dynamische Truppe, die auch ein bisschen Blutauffrischung natürlich erfährt, können zusammenstellen.
Zukunftsmusik. Aber schon morgen ist die aktuelle Mannschaft vom HC Kriens Luzern im Einsatz. Und die probiert der gegenwärtig zweitbeste Mannschaft der Schweiz ein Bein zu stellen. Zu Gast zu Kriens ist Pfadi Winterthur.
Der Handballclub Kriens Luzern startet morgen um 17:30 in die Finalrunde. Und schon morgen Mittag gibt es noch auf SRF 1 wieder einen Reis quer durch die Schweiz.
Am Samstagmittag tischen wir bei Regional Diagonal auf. Es gibt frischen Fisch, den für junge Leute auf einem Flachdach zu Basel. Und dazu gibt es Gemüse, das auf dem gleichen Dach wächst. Es gibt Panettone vom italienischen Beck St. Gallen. Der kandidiert zuerst für das nationale Parlament in Italien und bleibt aber dann gleich bis im Bachofen in der Ostschweiz. Und wir führen ein Gespräch in dieser Sendung über die Grünliberalen. Die in der Stadt Zürich und die im Kanton Basel-Land gehen Wahlen und keine andere Partei unterstützt sie. Ist der Volkspartei auf dem Weg zu einer Verliererpartei? Fragen wir in der Sendung «Regional Diagonal» morgen Mittag auf SRF 1.
Sie hören die SRF 1 mit dem Regionaljournal Zentralschweiz. Es ist gleich 17:55. Das ist noch eines das Wichtigste von heute, zusammengefasst von Miriam Breu.
Die Thurner Regierung will keine Schutzgalerie bauen gegen Lawinen auf der Strasse zwischen Hospetal und Realp, obwohl das Parlament das verlangt hat. Die Galerie würde 30 Millionen Franken kosten und das ist der Thurner Regierung zu teuer und andere Strassenabschnitte wären immer noch ungeschützt. Der Bypass ist eine grosse Umfahrung für die Stadt Luzern. Die soll der Bund finanzieren. Das Geld für ein Milliardenprojekt gibt es noch nicht. Ob sie je kommt, ist darum noch offen. Beim Kanton ist man optimistisch, bei der Stadt Luzern eher skeptisch, obwohl man die Umfahrung auch dort unterstützt.
Vor 50 Jahren hat in der Stadt Zug zum ersten Mal der GGR, der grosse Gemeinderat, getagt. Das neue Stadtparlament hat die Gemeindeversammlung abgelöst. Zug war schon dann am Wachsen gewesen, und weil auch Zürich und Luzern ein Parlament hatten, hat man das Zug nicht hinten anstehen. Heute wird das Jubiläum gefeiert. Ab Montag ist der Rudi Farni, der neue Geschäftsführer vom SAH, im Schweizerischen Arbeiterhilfswerk. Bis gestern war er Leiter vom Asyl- und Flüchtlingswesen im Kanton Schweiz. Die Erfahrungen, die er dort gemacht hat, nützen ihm jetzt auch im neuen Job, hat er im Gespräch mit dem Regionaljournal Zentralschweiz gesagt.
Einen trüben und nassen Tag haben wir heute gehabt. Und auch am Wochenende geht es ähnlich weiter. Die Wetteraussichten im Detail, die hat Jürg Zog von SRF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht regnet es kräftig und oberhalb von 1200 bis 1700 Meter schneit. Dazu geht der Westwind mit Böen von etwa 70 km pro Stunde im Flachland und 100 bis lokal 140 km pro Stunde auf den Berggipfel. Darum bleibt es so mild, die Tiefstwerte im Flachland liegen bei 6 Grad. Morgen am Samstag regnet es und schneit es dann weiter. Die Schneefallgrenze kommt bis am Mittag auf etwa 600 Meter hier ab. Am Nachmittag und am Abend schneit es dann zeitweise bis ins Flachland. Besonders im Wicker, Suren und Zehental ist es aber am Mittag und am Nachmittag um länger trocken mit kurzen Aufhellungen. Richtung Alpen schneit es dagegen bis am Sonntagmorgen mehr oder weniger pausenlos weiter. Dort kommen in höherer Lage zwischen einem halben und einem ganzen Meter Neuschnee zusammen. Die Temperatur geht im Morgen im Laufe des Tages immer mehr zurück. Am Nachmittag gibt es noch maximal 4 Grad. Zu Engelberg hat es minus 1 Grad. Am Sonntagvormittag hört es dann aufschneien und am Nachmittag gibt es einen kurzen sonnigen Abschnitt bei etwa 2 Grad.
Das war die Abendsendung vom Regionaljournal Zentralschweiz. Diese Woche war Dario Pelosi für die Sendung verantwortlich. Mein Name ist Christian Öchslin. Das Wichtigste aus der Region, das finden Sie auch bei uns im Internet. srf.ch ist die Adresse. Dort können Sie unsere Abend- und Mittagssendungen auch als Podcast abonnieren, abladen und dann hören, wenn Sie die Zeit haben. Und am Radio gibt es nächste Regionaljournal Zentralschweiz wieder morgen Abend um 17:30 Uhr, hier auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.